So, guten Morgen, liebe Geschwister. Zum Thema heute darf ich ein Bibelwort lesen. Das steht geschrieben in Matthäus 28, und zwar der Vers 16, ab Vers 16. Hier geht es um den Auftrag, den wir haben als Gläubige im Reich Gottes. Und jeder von uns hat einen Auftrag bekommen. Und Jesus bestätigt das hier in diesem Wort. Ich lese es mal vor. Die Überschrift heißt der Auftrag. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa, stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Die Maske weg. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige andere zauderten. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Amen.
Danke. Glaubst du, dass alle Menschen, die sich Christen nennen, Jünger sind? Glaubst du, dass alle Menschen, die in unsere Gemeinde gehen, Jünger sind? Wie ist es mit dir? Glaubst du, dass du ein Jünger bist? Würdest du das von dir selbst sagen? Was ist ein Jünger? Das Wort Jünger bedeutet so viel wie Lehrling, ein Lernender, einer, der bei Jesus in die Lehre geht. Und das Ziel ist, so zu werden wie der Meister. Ein Jünger ist ein Nachfolger. Und was das bedeutet, das wird heute unser Thema sein. Zweite Frage, was ist der Zweck oder das Ziel von Kirche, von der Gemeinde Jesu? Was ist der Zweck von der Calvary Chapel Grünstadt Gemeinde? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Ziel? Ist es Gottesdienst zu feiern? Ist es möglichst viele Menschen zusammenzubringen? Und was machen wir mit den Leuten? Sie unterhalten? Sie eine schöne Auszeit haben vom Alltag? Dass wir eine schöne Veranstaltung anbieten, dass die Leute dann sagen, oh, das war heute aber wieder schön. Sich gut fühlen. Oder es ist unser Ziel, dass wir interessante Bibelstunden anbieten, dass wir Menschen sozial vernetzen, Gemeinschaft. Was ist unser Ziel? Was soll sozusagen der Output unseres Gemeindelebens sein? Was soll das mit uns machen, dass wir als Gemeinschaft Jesu gemeinsam unterwegs sind? Auch darüber wollen wir uns unterhalten und das wird sich überschneiden mit dem Thema Jüngerschaft. Also passt auf, bleibt dran, das sind ganz wichtige Themen. Es geht um den Kern des Christseins, um den Kern des Gemeindelebens. Ich lese nochmal Vers 16. Und die 11 Jünger gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Vor ein paar Tagen, am Abend vor seinen Leiden, hat Jesus zu seinen 11 Jüngern gesagt, im Kapitel 26, Vers 32, nachdem ich auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Und dann ist Jesus den Frauen erschienen, als Auferstandene, als erster den Frauen, und er hat gesagt im Vers 10, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Und Jesus ist den Elfen noch am selben Abend oder am selben Tag erschienen. Die anderen Evangelien berichten davon. In Jerusalem. Aber Jesus hatte auch eine Verabredung mit ihnen in Galiläa, im Norden Israels, an einem speziellen Treffpunkt. Er spricht hier von einem Berg. Und wahrscheinlich nicht nur mit ihnen, denn ihnen ist er ja schon begegnet in Jerusalem. Wir wissen, Jesus hat die meiste Zeit seines Dienstes in Galiläa verbracht. Dort hatte er die meisten Anhänger. Die Pilger aus Galiläa waren es, die gerufen haben, Hosianna, und ihn gefeiert haben, als er nach Jerusalem eingezogen ist zum Passafest. Und Jesus wollte seinen Treuen dort in Galiläa begegnen. Und wahrscheinlich hat Jesus die 11 hingesandt, um das Treffen vorzubereiten, um sie zu versammeln. Wahrscheinlich ist das der Event, von dem Paulus im 1. Korinther 15 berichtet, wo er sagt, dass Jesus über 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Und dann lesen wir, was da passiert im Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Ein Ausdruck der Unterordnung, ein Ausdruck der Verehrung, der Anbetung. Einige aber zweifelten. Ich nehme mal an, nicht die 11. Das mit dem ungläubigen Thomas, das hat Jesus schon in Jerusalem geklärt. Aber ich mag das, dass die Bibel so ehrlich ist. Einige zweifelten. Einer von den 11, der Thomas, hat gezweifelt. Und ich mag das an Jesus, du kannst auch mit deinen Zweifeln zu Jesus kommen. Er hält es aus. Jesus ist nicht unsicher, so wie wir manchmal. So, oh nein, was ist, wenn Menschen Zweifel an mir haben? Wenn sie nicht an mich glauben, wenn ich nicht so die Anerkennung finde, oh, dann habe ich Angst, dann fühle ich mich einsam, dann zweifle ich an mir selbst und meinem Selbstwert. Teil des Jüngerschaftsprozesses ist, frei zu werden von dieser Menschenfurcht. Zu erkennen, wer ich in ihm bin, geborgen sein in Gott, meinen Wert von ihm her begreifen, dem ich Jesus wert bin, der sich für mich gegeben hat. Aber Jesus ist völlig frei von diesen Ängsten. Jesus ist sich völlig sicher in dem, wer er ist. Er ist sich auch der absoluten Liebe des Vaters sicher. Und so wird Jesus überhaupt nicht nervös, wenn wir zweifeln. Er hält es aus. Er kann sogar mitfühlen mit unseren Schwachheiten. Jesus sagt hier nicht, oh, wer zweifelt, ist raus. Nee, Jesus sagt, suche und du wirst finden. Jesus sagt, Thomas, leg deinen Finger in die Mal in meinen Händen und hier die Hand in meine Seite. Jesus begegnet seinen Zweifeln geduldig in Liebe. Du kannst glauben, Thomas. Sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig. Ich mag Jesus. Kannst zu Jesus kommen, wie du bist, selbst mit Zweifeln. Und er wird für dich da sein, er wird dich nicht abweisen. Vers 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht oder Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist die Realität. Das ist die Wahrheit. Jetzt, heute. Jesus ist der Allmächtige. Unser auferstandener Herr. Das heißt, er kann tun, was immer er will. Er ist der absolut souveräne Herrscher und König dieses Universums. Philipper 2 sagt uns, er hat den Namen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, also alle Geschaffenen vor ihm, dem Schöpfer, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. dass jedes Knie sich beuge, das Kniebeugen, ihr kennt das vielleicht aus Filmen, das ist eine Haltung der Unterordnung, der Verehrung. Leute, ihr Knie beugen vor einem König zum Beispiel. Und das verdient Jesus. Und ist es nicht cool, so einen starken Freund und Meister zu haben? Mit ihm kann ich mutig sein. Wenn er für mich ist, dann wer gegen mich? Jesus ist der Allmächtige. Er ist stärker als mein Versagen, stärker als die Sünde, stärker als der Tod, stärker als der Teufel, stärker als Versuchungen, was immer deine geistlichen Feinde sind. Jesus ist stärker. Das ist wie wenn wir Fußball spielen würden und wir würden hier in der Chapel zwei Fußballmannschaften wählen, um so ein Match gegeneinander zu haben. Und dann kommt zu meinem Team der Lewandowski dazu. Was heißt das? Ich werde gewinnen. Ich bin im Siegerteam, nicht im Loser-Team. Und wenn du im Team des Meisters bist, dann wirst du siegreich sein, dann wirst du gewinnen, dann bist du in der Champions League. Deine Bestimmung ist der Himmel, der ultimative Triumph. 2. Korintherbrief sagt uns, dass wir im Triumphzug mitziehen mit Christus, mit dem Sieger. Römer 8 sagt uns, in den schlimmsten Umständen, in der schlimmsten Verfolgung, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe, er kennt die Verse. Schlimmste, was Menschen mir antun können, ist, dass sie mich in den Himmel befördern. Seine Gegenwart, pure Liebe, das ist meine Bestimmung, so oder so. Und es ist wunderbar, mit dem wahren König, dem Herrn, dem Meister des Universums durchs Leben zu gehen. Als sein Freund, als sein Teammitglied. Hey, das gibt mir Freude, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Sinn, das gibt mir einen Zweck für mein Leben, ein Ziel. Aber zweitens diese Tatsache, dass Jesus alle Macht oder alle Autorität, Vollmacht, das bedeutet dieses Wort, dass Jesus alle Autorität hat, das ist auch ein ganz klarer Herrschaftsanspruch über uns. Er ist der König. Er ist der Höchste. Er ist der Würdigste. Er ist der Herr. Er ist der Meister. Und wie komme ich in sein Team? Indem ich mein Knie beuge. Indem ich sage, du bist mein König. Du bist mein absoluter Herr. Du bist meine Autorität. Du bist meine Nummer eins, der das Sagen hat in meinem Leben. Ich beuge meine Knie. Das heißt, du sprichst und ich spring. Dein Wunsch ist mir Befehl. Du darfst mich leiten. Du darfst auf den Thron meines Lebens. Du darfst an das Steuer meines Lebens. Dein Wille ist mir Befehl. Dein Wunsch ist mein Wunsch. Du bist meine erste Liebe. Dir will ich absolut loyal sein. Du kommst vor allen irdischen Beziehungen. Du kommst vor allem Zeug. Du kommst vor mir selbst. Du bist mein Herr und mein Gott, wie der Thomas es bekannt hat. Dieser Schritt der Umkehr, der Buße, der Umkehr zu ihm, der Bekehrung zu ihm, der liebevollen Unterwerfung unter ihm, das ist der Anfang von allem. Jesus, ich komme zu dir, ich vertraue mich dir an für meine Erlösung, für die Befreiung von meiner Schuld, die mich von Gott trennt. Ich vertraue mich dir auch an für die Leitung meines Lebens. Ich wähle dich als meinen Gott und als meinen Herrn. Ich beuge mein Knie. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, so in meinem Leben. Ich wähle dich als meinen Chef, als meinen Trainer. Und das heißt, ich bin nicht länger der Boss. Ich bin nicht länger mein eigener Herr. Paulus sagt uns im Römerbrief, Kapitel 12, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Ich meine, es macht absolut Sinn. Es gibt keinen besseren, liebevolleren, heiligeren, gerechteren, geduldigeren, heiligeren Herrn als ihn. Also wenn du Jesus wählst, dann wählst du den besten Herrn, dann wählst du den besten Trainer, vielleicht in der Fußballwelt, den Jürgen Klopp. Nicht irgend so einen kleinen Möchtegern-Popel-Irgendwas, ne? Sondern du wählst den Besten. Aber dann heißt das auch, du springst nach seiner Pfeife. Du setzt seine Taktik um, du spielst nach seinen Anweisungen. Es wird nicht einfach sein. Das wird dich kosten. Es verlangt, dass du dein Bestes gibst. Er wird dich zu einem Meisterkicker machen. Aber es braucht diese Hingabe. Und diese Herrschaftsfrage muss geklärt sein in deinem Leben. Das ist der Anfang von allem, von Jüngerschaft. Jesus baut sein Team nur mit Freiwilligen und er baut sein Team nur mit Menschen, die es ernst meinen. Und er kennt dein Herz. Seht hier im Vers 19. Das ist der Auftrag an die Jünger, an die Apostel, bedeutet so viel wie die Ausgesandten, an die Gemeinde Jesu. Geht nun hin und macht alle Nationen, also nicht nur Israel, sondern alle Menschen zu Jüngern. Was sagt Jesus? Geht hin und macht alle Menschen zu Gottesdienstbesuchern, zu Stühlewärmern in irgendeiner Gemeinde, zu Zuschauern, Namenschristen, interessierten Zuhörern, Kulturchristen, religiösen Gutmenschen. Nee, sagt er nicht, oder? Macht alle Menschen zu Jüngern. Das heißt, zu Nachfolgern, zu Lehrlingen. Und du weißt, wenn du einen Lehrvertrag unterschreibst, dann ist es klar, wer das Sagen hat. Gell? Also wenn der Meister sagt, morgen um 7 stehst du auf der Matte, dann kommst du nicht um 10. Naja, 7 ist so früh. Und wenn der Meister sagt, jetzt klopfst du den Schlitz da, dann klopfst du ihn nicht woanders. Und wenn der Meister sagt, hey, das feilst du so, dann machst du es nicht anders. Wenn du dem Meister nicht gehorsam bist, wenn du dem Meister nicht folgst, dann hast du deinen Job los. Dann bist du kein Lehrling mehr. Und ja, es fängt mit dem Kleinen an, oder? Du kochst den Kaffee, jetzt kehrst du mal schön aus, schleppst die Säcke, na, so ist es, putzt das Klo, so ist es mit Lehrlingen. Und wenn du gehorsam bist, wenn du treu bist im Kleinen, dann wirst du mehr Verantwortung bekommen. So ist es auch im Reich Gottes. Ich habe ein Zitat gelesen. Du wirst nie zu einem dienenden Leiter, bevor du nicht zuerst ein Diener des Leiters bist. Das ist gut. Du wirst nie zu einem dienenden Leiter, bevor du nicht ein Diener des Leiters bist. Und ich denke, eines der größten Probleme im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu, ist, dass Menschen Positionen suchen, Titel suchen. Dass Menschen vielleicht sogar in Positionen kommen zu früh, wenn sie noch eigenwillig sind, wenn sie das Ihre suchen statt das Seine. Wenn die Begabung vielleicht da ist, aber die Charakterentwicklung hinterher hinkt. Das ist echt ein Problem. Jesus sagt seinen Aposteln hier, ruft alle Menschen unter meine Herrschaft. Jüngerschaft bedeutet, dass er dein Herr ist. Jüngerschaft kostet dich dein Leben. Ist dir das bewusst? Na, dafür kriegst du seins. Und das ist wunderbar. Das ist viel besser. Aber predigen wir das? Evangelisieren wir so? Also nicht nur, wer will sich Jesus anvertrauen, hebt die Hand. Nee, bist du bereit umzukehren von deinem eigenen Weg? Bist du bereit, ihm nachzufolgen? Lukas 9. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, also mein Jünger sein will, mein Lehrling sein will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wir verstehen, dass Jesus nicht will, dass wir Menschen hassen, sondern dass wir Menschen lieben. Aber dass wir Jesus so viel mehr lieben, dass unsere Liebe für die Menschen schon fast wie Hass aussieht. Das ist der Punkt hier. Er ist meine erste Liebe. Ihm gehört meine absolute Loyalität vor meinem Ehepartner, vor meiner Familie, sogar vor mir selbst, meinen eigenen Wünschen. Und dann sagt Jesus weiter im Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt, erinnert euch, Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument, das ist kein Schmuckstück. Wer nicht sein Kreuz trägt, seinen Egoismus, seinen Eigenwillen, seine Unabhängigkeit, seine Wünsche hinrichtet und mir nachkommt, also nicht wie ich will, sondern wie du willst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir lernen, dass seine Pläne für uns so viel besser sind und so viel heiler sind als unsere eigenen. Aber Jesus sagt, wenn diese Herrschaftsfrage nicht geklärt ist, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Dann wirst du auch nicht mein Jünger sein, wenn du da zurückhältst. Dann wirst du so ein Lulu-Wischi-Waschi irgendwas sein. Aber kein Jünger Jesu. Vers 33, Lukas 14, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Also auch allem Zeug, allem Ansehen, allen Ruhm. Du kannst kein Materialist sein und ein Jünger Jesu. Geht nicht. Du kannst nicht für deine eigene Ehre, deinen eigenen Ruhm leben und ein Nachfolger Jesu sein. Das geht nicht. Jesus sagt, entweder wirst du den einen mehr lieben oder den anderen. Du kannst nicht zwei Herren folgen. Dein Herz ist nicht groß genug. Also entweder Jesus oder irgendwas oder irgendwer anderer. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ab jetzt geht es um meine Ehre, sagt Jesus, nicht um deine. Ab jetzt geht es um mich, nicht um dich. Und das Ziel ist, ihm Ehre zu bringen, ihm Freude zu machen, ihm ähnlich zu werden, heilig und liebevoll, so wie er ist, ehrlich, geduldig, demütig, so wie unser Meister. Das ist die Vision, das ist das Programm. Und Jesus schenkt uns ein neues Herz in der Bekehrung, dass wir das wollen. Aber das ist der Anfang und dann muss ganz viel Veränderung, Erneuerung von unserem Denken passieren, wie es in Römer 12 heißt, erneuert euer Denken. Dass wir nicht so denken, wie die Welt denkt, wie alle Menschen da draußen denken, sondern dass wir denken, wie er denkt. Und dass wir dann, das Denken des Herz kommt immer zuerst, und dass wir dann das tun, was er tun würde. Was würde Jesus tun? Und da muss unser Charakter geschliffen werden, oder? Brauchen wir alle. Und unser Herz muss geheilt werden von Menschenfurcht und so viel mehr. Und die Methode, wie wir dorthin kommen, ist erstens Gemeinschaft mit Jesus. 2. Korinther 3. Während wir ihn betrachten, werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also Jesus ruft uns in eine Beziehung mit sich. Jünger sein, das war nicht irgendwie so eine Online-Fernschule oder so. Das hat was mit Beziehung zu tun gehabt. Ein Jünger hat Beziehung mit seinem Meister. Die 12 Jünger waren mit Jesus unterwegs. T. Campbell Morgan schreibt in seinem Buch über Jüngerschaft: Ich muss tägliche persönliche Kommunion, Gemeinschaft mit ihm haben. Studium seines Wortes, dass ich seine Gedanken kennenlerne. Warten auf ihn im Gebet, die Kultivierung von enger Gemeinschaft, ihm alles erzählen, Freuden wie Leiden und Zeiten der Stille, in denen meine Seele einfach wartet, in der Stille auf seine Stimme. Ich kann diese Übungen nicht vernachlässigen, ohne dass ein Film, ein Vorhang, eine dunkle Wolke zwischen meine Seele und ihn kommt und mein Weiterkommen behindert. Also Christsein ist eine Beziehung mit Jesus zuallererst. Eine Liebesbeziehung. Aber auch eine Gehorsamsbeziehung zu Jesus. Liebe drückt sich durch Gehorsam aus. Das ist zweite Seite derselben Medaille. Johannes 8 hat Jesus gesagt: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heißt, wenn ihr tut, was ich sage, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und dann sehen wir hier, der erste Glaubensschritt nach der Bekehrung ist die Taufe. Macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Bibel war es eigentlich immer gleich danach. Die Leute haben sich zu Jesus bekehrt und dann, hier ist ein Wasser und ab und das Wasser. Und wenn du noch nicht getauft worden bist, nachdem du dich bekehrt hast, dann lass uns drüber reden, dann müssen wir eine Taufe planen. In der Corona-Zeit ist das ein bisschen untergegangen, dieses Jahr. Taufe ist eine wunderbare Erfahrung, lässt uns nochmal das bildhaft, sinnlich erfahren, was mit uns passiert ist, als wir uns zu Jesus bekehrt haben, diese neue Geburt. Unser altes, unser sündiges, unser selbstbestimmtes Leben wird begraben unter das Wasser, das wird abgelegt, das wird abgewaschen und dann stehen wir auf mit Jesus zu einem neuen Leben. Taufe ist auch dein Bekenntnis. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Ich will für ihn leben. Ich bin sein Jünger. Das Alte soll abgetan werden. Jetzt lebe ich für ihn. Ich beuge meine Knie vor ihm. Also wir evangelisieren, wir rufen Menschen in die Gemeinschaft zu Jesus. Wir predigen das Evangelium, das was Jesus für uns getan hat, um uns aus der Entfremdung von Gott zu retten durch unsere Schuld. Das perfekte Leben, das er für uns gelebt hat, bezahlt hat am Kreuz, dass er auferstanden ist. Aber zu dem Evangelium gehört auch, dass er der König ist, der uns in sein Reich ruft, der uns unter seine Herrschaft ruft. Und wenn Menschen Buße tun, wenn sie umkehren zu Jesus, wenn sie sich ihm anvertrauen zu ihrer Errettung, sich ihm hingeben als Herr, dann taufen wir sie auf den Namen, ist interessant hier, Einzahl, den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben einen dreieinigen Gott. Und Vers 20, und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Den ganzen Willen Jesu. Und er hat ganz einfach zusammengefasst, hat gesagt, Gott lieben mit allem, was du bist und deinen Nächsten lieben. Das ist sein Wille. Aber er sagt uns auch hier in diesem Buch ganz vielen Bereichen, was das ganz praktisch bedeutet. Also die Gemeinde muss Gottes Wort lehren, das ganze Wort Gottes, praktisch. Was ist Gottes Wille für dein Gedankenleben, für deine Entscheidungen, für deine Einstellungen, deine Prioritäten, dein Gebetsleben, deine Beziehungen, deine Ehe, Familienbeziehungen, Kindererziehung? Was ist Gottes Wille für das Gemeindeleben, für dein Berufsleben, für Sex, für Gemeinschaft in der Gesellschaft, Evangelisation? Wie gehst du um mit Versuchungen, mit Geld, mit deinen Gaben? Ewige Perspektive, die wir haben müssen. Was bedeutet es, konkret zu vergeben? Was bedeutet Gnade? Was ist deine Identität in Jesus? Wie kannst du leben aus der Kraft des Heiligen Geistes in dir? Was für Gaben gibt es? Was sind deine Gaben? Wo willst du dienen? Geben, Leidenschaft, Gastfreundschaft und so weiter und so fort. Finden wir alles hier in diesem Buch, in der Bibel. Jesus ist das Wort Gottes, wenn wir auf ihn schauen, sind wir vorgelebt. Aber er spricht darüber hinaus auch noch in der Bibel, im Wort Gottes zu uns. Und diese Info brauchen wir erstmal, ne? Wir brauchen Wissen, das ist das Zweite. Wir lehren, wir kennen Gottes Gedanken. Dazu gehört persönliche Bibellese. Und ich würde sagen, wenn du anfängst zum Bibellesen, fang an im Neuen Testament mit den Evangelien. Leben Jesu, das, was er gesagt hat und gelehrt hat. Dann lies weiter durchs Neue Testament. Predigt gehört dazu, Unterweisung in der Gemeinde. Auch Bücher. Ja, dass wir gute Bücher lesen. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, einem neuen Gläubigen den Bestseller im christlichen Bücherladen unbedingt zu kaufen oder so wahllos im Internet herumzusurfen oder dir auf YouTube irgendwelche Dinge reinzuziehen. Es gibt sehr viel Schrott da draußen. Also ich gebe dir gerne Tipps, wenn du gute Bücher suchst, oder lass es von irgendjemandem prüfen, der schon ein bisschen weiter ist, bis du selber fest bist in der wahren Lehre, bis du so einen trainierten Sinn hast, was richtig und was falsch ist, was wahr ist und was nicht wahr ist. Es gibt sehr viel, menschengeschnitzte, selbstgemachte, seltsame Lehren da draußen, die dich verwirren können oder im schlimmsten Fall sogar schädlich sind für dein geistliches Leben. Und dann lernen wir natürlich auch durch gute Vorbilder. Jesus ist das Vorbild für uns. Aber umgib dich auch mit Menschen, die Vorbilder sind, die Jesus wirklich aus ganzem Herzen nachfolgen wollen. Und dann drittens natürlich ausleben. Du musst es ausleben. Langt nicht da oben, Wissen anzuhäufen. Wir denken das manchmal, ne? Wir treffen uns zum Gottesdienst und zum Bibelstudium und wow, sind wir jetzt nicht gewachsen, weil wir haben einen Riesenkopf voll mit Informationen. Nee. Wissen biblisch ist, wenn es die paar Zentimeter hier runter wandert in unser Herz, wenn wir es ausleben, dann hast du was wirklich erkannt und dir wirklich angeeignet. Also praktischer Gehorsam dem Meister gegenüber. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes, hat Jakobus uns gesagt, dass wir Licht sind für ihn. Also seht ihr, Jesus sagt und lehrt sie, nicht alles zu wissen, lehrt sie alles zu bewahren. Seht ihr das hier? Also ausleben, vorleben, ermutigen, ermahnen auch, gehört alles dazu. Ein Werkzeug, das Gott neben der Gemeinschaft mit Jesus und seinem Wort, Schwert des Geistes, mit dem er in unserem Herzen operiert, gebraucht ist, Gemeinschaft. Jesu Wille für dein Leben ist, dass du Teil einer Gemeinde bist, dass du Teil einer Gemeinschaft bist. Und ich sage hier nicht nur irgendwo auf einer Liste stehst, auf einer Mitgliederliste irgendwo, oder nicht nur ein Gottesdienstbesucher bist, irgendwo ein Konsument bist, nee, dass du aktive Gemeinschaft lebst, dass du aktiv miteinander lebst und dienst. Das ist Gemeinschaft im biblischen Sinn, Koinonia-Gemeinschaft. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ganzen Willen Gottes. Bewahren, ausleben. Und das lernen wir in Gemeinschaft. Unser Charakter wird geformt in Gemeinschaft, nicht nur durch Wissen. Das ist das Problem, wenn Leute irgendwo ein Theologiestudium machen, vielleicht noch über Fernstudium, ohne viel Kontakt zu haben, und dann denken, boah, jetzt bin ich bereit für irgendeinen Dienst. Nee, du hast erstmal viel in deinem Kopf. Das muss noch raus, das muss ausgelebt werden erst. Da beginnt der Reifungsprozess, da wird der Charakter geformt. Also du brauchst echte christliche Gemeinschaft. In einem Hauskreis, in einer Dienstgruppe von mir aus, wo ihr gemeinsam dient. In unserem Ältestenkreis, ja, auch miteinander reden, in unser Leben reden, Männerstammtisch, Frauen, Gebet, Zweierschaften, Minigruppen, deiner Ehe hoffentlich auch, aber wir brauchen echte christliche Gemeinschaft, wo wir im Licht leben miteinander, das heißt offen voreinander sind, ehrlich sind, auch mit unseren Fehlern, mit dem, was, wo wir gerade kämpfen, wo wir korrigierbar sind, andere in unser Leben sprechen lassen. Größte Hindernis zu unserem geistlichen Wachstum ist, wenn wir denken, wir haben es erreicht, wir sind immer korrigierbar. Das ist ein Zeichen für wirkliche Unreife. Und die Geschwister sind Werkzeuge in Gottes Hand. Wir brauchen das, dass Menschen in unser Leben sprechen. Hey Bruder, was war denn das jetzt gerade für eine komische Einstellung? Also bist du stolz oder was? Geht es um dich? Hey, Jesus sagt, wir sollen Diener sein. Nicht Nehmer, sondern Geber. Hey Schwester, warum ist es dir so wichtig, dass du vor Menschen gut dastehst? Brauchst du den Titel? Warum ist dir das so wichtig? Kannst du einen Fehler nicht zugeben? Wo ist denn das Problem? Hey, mir ist aufgefallen, du kommst nur, wenn es darum geht, vorn zu stehen. Wo warst du denn am Putzabend? Schon lange nicht mehr gesehen. Hey Mann, ich habe mitgekriegt, das war jetzt nicht so liebevoll, wie du mit deiner Frau gerade hier. Hab das überhört. Bruder, lass ihn mal ein bisschen ermutigen hier. Bisschen ermahnen. Du hast dich im Ton vergriffen. Hey Mann, jetzt spielst du die beleidigte Leberwurst. Hey, das ist aber auch nicht, so kommt man nicht weiter, gell? Wo warst du am Sonntag? Wolltest du mal ausschlafen? Hey, wo sind deine Prioritäten? Warum geht's dir denn wirklich? Was machst du mit deiner Kohle? Brauchst du das Spielzeug wirklich, was du da gerade angeschafft hast? Oh Mann, du hörst dich gerade ein bisschen verbittert an. Vielleicht ist da Vergebung ein Thema in deinem Leben. Jetzt mal im Ernst, den Schrott siehst du dir wirklich rein? Das siehst du dir wirklich an? Nee, ich will deinen Tratsch nicht hören. Das ist nicht gut. Wie geht's dir mit deiner Zeit? Mit dem Herrn allein, deinem Gebetsleben und so weiter und so fort. Es ist gut, dass wir mit anderen leben und uns ja, ehrlich miteinander umgehen, offen sind auch, dass Menschen in unser Leben sprechen. Das ist Gottes Werkzeug, das ist gut. Auf der anderen Seite natürlich auch Ermutigung. Hey, wow, das fand ich klasse, wie großzügig du da warst. Hey, super, mach weiter so. Das ist mir echt ein Zeugnis, es fordert mich heraus. Oder hey, wie du den Fehler dazugegeben hast und da dich gedemütigt hast, um Vergebung gebeten hast, hey, das war stark. Wow, super, danke dir. Oh, dass deine Menschenfurcht überwunden hast, Zeugnis gegeben hast, ja, super, weiter so. Und so weiter und so fort. Aber solche Gemeinschaft brauchen wir. Das ist christliche Gemeinschaft. Nicht nur hier sitzen und wieder rausrennen und nächsten Sonntag sehen wir uns wieder und dann renne ich schnell raus, damit keiner mich irgendwie anspricht oder keiner zu viel von mir sieht. Da verkrüppeln wir uns selbst, da bestehlen wir uns selbst. Also wir brauchen alle Gemeinschaft mit Geschwistern, wo andere in unser Leben schauen können und wo wir sie auch in unser Leben sprechen lassen. Im Licht wandeln, nennt die Bibel das. Unsere Masken ablegen, dass wir echt sind. Echt sagen, hey Leute, so sieht es gerade aus bei mir. Ja, ist nicht alles schön, aber so sieht es aus. Ihr betet für mich. Und wir sind Spiegeln füreinander. Ehrliches Feedback. Korrigieren, aber auch im Ermutigen. Das ist gut. Und es ist gut, wenn wir einander reiben, wenn wir uns manchmal schleifen aneinander. Da kommt der Mist hoch in meinem Herzen, der noch da ist, oder? Da merke ich, oh, bin doch noch nicht so geduldig, wie ich mir gedacht habe. Und oh, das wurmt mich jetzt doch. Und da sind Ängste da und Stolz. Und oh, das ist Müll, das muss raus. Ist gut, wenn das passiert. Dass wir Unterordnung lernen, dass wir Demut lernen. Also Punkt ist schlicht und einfach, Jüngerschaft ohne Gemeinschaft ist nicht möglich. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Hey, ich kann mich nicht selbst kreuzigen, nicht vollständig zumindest. Ich kann mir eine Hand annageln und vielleicht noch die Beine annageln, aber spätestens jetzt brauche ich Hilfe, gell? Das wird sicher ein lieber Bruder übernehmen, der, ja, mir hilft, mein Ego zuzukriegen. Mein Stolz, meine Selbstsucht, was immer es ist, meine Ruhmsucht. Ist gut, wenn das passiert. Ist viel heiler, tot zu sein und Jesu Leben zu leben. Jesus hat die 12 Jünger berufen. Nicht nur einen, sondern eine Gruppe. Die waren gemeinsam unterwegs. Und das waren relativ ungeschliffene Kerle, gell? Zu Beginn. Petrus und Jakobus und Johannes. Oh, die waren nicht gastfreundlich zu uns. Lass uns Feuer runterrufen. Die verkohlen. So waren die drauf. Aber die Gemeinschaft mit Jesus und miteinander hat sie verändert. Am Ende, einige Jahre später, als Johannes sein Evangelium und seine Briefe schreibt, war er bekannt als der Apostel der Liebe. Vom Donnersohn zum Apostel der Liebe. Das ist eine wunderbare Veränderung. Und es ist auch schön, wenn das in unserem Leben passiert, oder? Wir wollen uns nicht wehren dagegen, nicht sträuben dagegen. Lass es zu. Möchte ich herausfordern, wenn du noch nicht diese Art der Gemeinschaft hast, dann such sie dir. Männerstammtisch, Frauen treffen sich jeden Mittwochabend zum Gebet, zum Austausch, Hauskreise. Hier bei Christoph ist noch Platz. Simon, Bernd treffen sich. Gott will, dass wir in Gemeinschaft leben. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Wenn du nicht in Gemeinschaft lebst, dann bist du Jesus ungehorsam. Es ist ein Stück Rebellion noch da in deinem Leben. Das muss sich ändern. Wir sind alle berufen, persönlich mit Jesus zu leben und ihm persönlich nachzufolgen. Und unsere Berufung als Gemeinde gemeinsam ist ja auch erstens Menschen zu Jesus zu bringen, Evangelisation, und zweitens Menschen zu seinen Nachfolgern zu machen, Jüngerschaft. Ein paar von uns waren vor einiger Zeit bei so einem Seminar, was bei uns hier stattgefunden hat, und der Vortragende hat so über das Thema Relevanz gesprochen. Was ist relevant? Das ist ja so ein Schlagwort heute, Relevanz, die relevante Gemeinde sein. Und er hat es ja richtig gesagt, relevant ist, Menschen zu Jesus zu rufen und Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Das ist relevant. Eine Gemeinde, die das tut, ist eine relevante Gemeinde. Alles in unserem Gemeindeleben, was dem dient, ist relevant. Alles, was dem nicht dient, ist weniger relevant. Vielleicht sogar eine Ablenkung. Vielleicht können wir da auch mal alle drüber nachdenken. Vielleicht bei der Gemeindeversammlung austauschen. Was von dem, was wir tun, ist relevant? Und was ist vielleicht nicht so relevant? Was fehlt uns noch, um relevant zu sein? Wo wollen wir Prioritäten setzen? Jüngerschaft. Das ist unsere Baustelle. Wie geht's dir damit? Wie ging's dir mit unserem Thema heute? Klingt es nach einem Riesenprojekt? Klingt es nach einer Riesenherausforderung? Das ist die Aufgabe unseres Lebens, gell? Herausforderung unseres Lebens. Wir dürfen die zweite Hälfte von dem Vers 20 nicht vergessen. Da sagt Jesus uns hier, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Ich bin bei dir, sagt Jesus, in deiner persönlichen Nachfolge. Das ist was, was wir gemeinsam machen. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir, ich bin in dir durch den Heiligen Geist. Andere Menschen für Jesus gewinnen. Andere Menschen zu Jüngern zu machen. Andere Menschen zu lehren, zu ermutigen, zu ermahnen, vorzuleben. So weiter. Der Apostel Paulus, der große Apostel Paulus hat gesagt, wer ist fähig für diese Dinge? Die Antwort ist Jesus. Ist übrigens immer die richtige Antwort, gell? Wenn in der Gemeinde der Pastor irgendwas fragt, wenn du Jesus sagst, bist eigentlich 99% bei der richtigen Antwort. Die Antwort ist Jesus. Jesus ist fähig. Und Jesus ist bei dir. Er ist bei dir in deinem Dienst. Er ist bei dir, wenn du den Mund aufmachst, um über ihn zu reden. Auch das tun wir mit ihm gemeinsam aus seiner Kraft und aus seiner Gnade. Als Jünger, aber auch als Gemeinde zusammen. Jesus ist mitten unter uns. Ist nicht schön? Gib mir Hoffnung. Nee, die Gemeinde ist echt ein Krankenhaus. Wir sind echt eine Ansammlung von mehr oder weniger kranken Typen und Mädels, gell? Wir sind ja nicht da, wo wir sein wollen, geistlich. Aber hey, die Gemeinde ist seine Braut, sein Leib, die Braut, die er liebt. Und er hat gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Es gibt eine Zuversicht, wir sind in seinem Team. Er ist bei uns, er ist in unserem Wirken und das gibt eine unendliche Hoffnung. Also lass uns dranbleiben. Lasst uns nicht müde werden im Gutes tun, wie der Paulus geschrieben hat. Ich möchte euch zum Abschluss als Hausaufgabe ein paar Fragen mitgeben. Erstens, bist du ein Jünger? Hast du die Herrschaftsfrage geklärt in deinem Leben? Hast du Jesus und hat Jesus dich? Und dann überleg dir mal so auf einer Skala von 1 bis 10, also 1 wäre so totaler Rebell, 10 wäre Jesus, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich einordnen als Jünger, wie würdest du deine Nachfolge bewerten? Einfach nur mal so für dich persönlich, so als Check. Und dann dritte Frage, was müsste sich ändern, damit du ein besserer Nachfolger wärst? Vielleicht fallen dir so 2, 3 praktische Dinge ein, die du ändern kannst. Vielleicht ist es dir wirklich Gemeinschaft zu suchen und anfangen, in Gemeinschaft zu leben. Und dann vierte Frage für uns alle, wie relevant sind wir als Gemeinde? Fehlt uns was? Sollen wir was besser lassen? Wie relevant sind wir, Menschen zu Jesus zu führen und Menschen zu seinen Nachfolgern zu machen? Darüber können wir dann in 2 Wochen mehr austauschen. Amen. Ich möchte gern beten mit uns zum Abschluss. Lieber Herr, wir sind dankbar, dass du zu uns sprichst. Und Herr, danke für das Matthäus-Evangelium, für diese letzten fast 3 Jahre, die wir mit dir verbringen durften und die wir mit dir gehen durften. Und du bist so wunderbar. Und Herr Jesus, ich möchte jetzt beten um deine Gnade, dass du uns füllst mit deinem Geist, Herr, dass all das, was wir von dir gelernt haben, dass es nicht da oben in unserem Kopf bleibt, sondern dass es in unser Herz geht und in unser Leben geht, dass es praktisch wird, Herr. Stärke uns da, begleite du uns mit deinem Beistand, mit deinem Segen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.